Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die Weltzeit. Es war eine Entscheidung im letzten Moment. Die Flugzeuge waren startklar für einen Vergeltungseinsatz gegen Iran. Sie sollten iranische Militäreinrichtungen angreifen. Als Reaktion darauf, dass Iran eine amerikanische Drohne abgeschossen hatte. Im letzten Moment zog US-Präsident Donald Trump den Einsatzbefehl zurück. Dem Fernsehsender NBC erklärte er am 21. Juni:
Ich dachte nach und sagte, sie haben eine unbemannte Drohne abgeschossen. Es gäbe 150 Tote eine halbe Stunde, nachdem ich grünes Licht gebe. Das gefiel mir nicht. Ich dachte, es ist nicht verhältnismäßig.
Karin Sens, unsere Korrespondentin, zuständig für die Region. Die Eskalation der Situation rund um Iran ist bei uns im Westen mittlerweile Dauerthema in Nachrichtensendungen und Talkshows. Trump äußerte sich quasi täglich. Wie sieht das in den Medien in Teheran aus?
Also es ist durchaus schon auch ein sehr wichtiges Thema in den Medien im Iran. Allerdings vorneweg geschickt, man muss natürlich wissen, dass es im Iran keine unabhängige Presse gibt. In den sozialen Medien sieht es so ein bisschen anders aus. Übrigens ein Bild, das gerade in den sozialen Medien ziemlich stark durchgeht. Das ist Queen Elizabeth, die ziemlich grimmig reinschaut, gezeichnet als Cartoon im Piratenlook und mit dem Säbel in der Hand. Das spielt natürlich auf den Supertanker an mit iranischem Öl, der vor Gibraltar festgesetzt wurde. Es gibt gerade bei den Zeitungen so zwei Lager, zum einen eine sehr konservative Presse und zum anderen Zeitungen, die den Reformern näher sind. Und dementsprechend sind auch die Schlagzeilen so ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht ein Beispiel zur konservativen Presse. Da heißt es zum Beispiel, Europa macht immer noch Versprechungen, also Kritik an Europa. Und eine Schlagzeile richtet sich an Präsident Hassan Rouhani. Und da heißt es, erinnerst du dich noch, dass du gesagt hast, dass man mit den USA nicht verhandelt, also Kritik auch an der eigenen Regierung. Das findet man jetzt in den Reformerblättern eher seltener. Da wird nochmal wiederholt, dass Rouhani gesagt hat, man darf nie eine Chance verpassen, um zu verhandeln. Und auch der Außenminister Mohammad Javad Zarif wird nach den Sanktionen, die die USA ja erst vor kurzem gegen ihn erlassen haben, nochmal als Gelehrter gepriesen. Und auch das Interview, das Präsident Hassan Rouhani erst vor kurzem ja jetzt gegeben hat, wo er gesagt hat, die Sicherheit am Golf und die Sanktionen, das geht nicht zusammen. Das wird auch nochmal zitiert und man sagt also, wir können doch nicht einfach diese Schiffe an uns vorbeiziehen lassen, während ihr uns sanktioniert.
Das heißt, Sie hatten mir ja in der Vorbereitung dieses Gesprächs gesagt, dass die iranische Führung eher zu diesem Konflikt vor allem schweigt. Das hat sich jetzt geändert. Hassan Rouhani, der Präsident, hat sich geäußert.
Er hat sich dazu geäußert. Also man hört immer wieder, man muss erstmal sagen, die Iraner reagieren lange nicht so schnell, wie es Donald Trump tut über Twitter, sondern in der Regel vergeht mal mindestens ein halber Tag, ab und zu auch mal ein Tag. Und dann wird selten auch direkt auf ein Geschehen reagiert, oft auch gerne vom Außenminister Zarif sehr sarkastisch. Also beispielsweise, als die Sanktionen gegen ihn erlassen wurden, hat er gesagt, ich habe überhaupt gar keinen Besitz in den USA. Diese Sanktionen richten sich ja auf mögliche Besitztümer von ihm in den USA. Also das ist die Art und Weise, wie der Iran reagiert, oft auch unterschwellig nochmal. Man geht nicht direkt auf dieses Thema ein. Also eine völlig andere Art und Weise in Teheran und in Washington.
Im Mai hat Iran bekannt gegeben, Teile des Atomvertrages nun ebenfalls auszusetzen und die Urananreicherung wieder aufzunehmen. Die Frage, die seitdem die Welt bewegt, lautet, wie schnell könnte Iran sich in die Lage versetzen, eine Atombombe zu bauen? Und wird er es tun? Und wenn ja, wann?
Also es ist ja so, dass im Atomabkommen festgelegt ist, dass der Iran Uran anreichern darf bis zu einem Prozentsatz von 3,67%. Er hat diesen Prozentsatz mit Ansage überschritten, leicht überschritten, 4,5%. Das ist, was offiziell im Moment bekannt ist. Er hat gesagt, in einer dritten Phase bis Anfang September möchte er bis 20% anreichern. Experten sagen, das ist ein Prozentsatz, wo man Uran, dieses angereicherte Uran für medizinische Zwecke anreichern kann. Waffenfähiges, also für nukleare waffenfähiges Uran, muss einen Prozentsatz von 85-90% mindestens haben. Das klingt jetzt erstmal nach einem sehr großen Schritt von 20-85-90%, ist aber laut Experten ein sehr kleiner Schritt. Nichtsdestotrotz sagen die Experten aber auch, dass der Iran deswegen nicht morgen über eine Bombe verfügen kann, sondern es wird ihn in etwa ein Jahr Zeit kosten, diese Bombe tatsächlich auch zu bauen. Die zweite Frage, die Sie gerade eben auch gestellt haben, ist, will er überhaupt eine Bombe bauen? Und da betont Teheran und der Iran immer wieder, nein, wir wollen keine Bombe bauen, das passe mit islamischen Werten gar nicht zusammen.
Was hat eigentlich die Frage des Kündigens oder Nichtkündigens, Geltens, Nichtgeltens des Atomabkommens zu tun mit dem munteren Schiffeversenk- bzw. Tanker-Enter-Spiel, das gerade im Persischen Golf abgeht?
Ja, Gott sei Dank haben wir noch kein Schiffe versenken erlebt. Also es gab bisher auch noch keine tatsächlichen Todesopfer bei diesem ganzen Konflikt. Das muss man auch dazu sagen. Und es sind alles Anzeichen für diese Zuspitzung. Und wenn wir uns ganz kurz den zeitlichen Ablauf nochmal anschauen. Am 8. Mai dieses Jahres hat der Iran angekündigt, Teile des Atomabkommens auszusetzen. Am 12. Mai haben die USA darüber berichtet, dass es eben Sabotage an Tankern in der Region im Persischen Golf gegeben hat. Am 14. Mai ist behauptet worden, dass eine iranische Drohne Ölpipelines der Saudis angegriffen habe. So, die USA haben verstärkt Truppen in die Region verlegt, einen Flugzeugträger in die Region verlegt. Tanker sind festgesetzt worden. Dann gab es auch diesen Vorwurf des Schmuggels. Also angeblich sind die Tanker, die im Golf festgesetzt wurden, Schiffe gewesen, die Benzin schmuggeln wollten. Das haben die Iraner wiederum gesagt. Also, es ist A, überhaupt unglaublich schwer, was stimmt tatsächlich daran, was wird behauptet. Aber Fakt ist auch, dass man eben schon sieht, auf ganz vielen Ebenen werden immer wieder Schritte gegangen, die zu einer Zuspitzung tatsächlich auch führen. Der Iran hat ja ein Jahr lang stillgehalten, das muss man sagen. Präsident Trump hat das Atomabkommen 2018 im Mai aufgekündigt. Da ist erstmal ein Jahr lang nichts passiert. Er hat Sanktionen schrittweise eingeführt. Von Seiten des Iran gab es darauf keine Reaktion. Also man hat erstmal geduldig abgewartet.
Und Präsident Rouhani hat ja auch einen Vorschlag gemacht, nämlich einen Austausch von Schiffen, also die britische Steno Impero in der Straße von Hormuz gegen den von Iran genutzten Supertanker Grace One in Gibraltar, den die Briten wiederum festgesetzt haben. Wäre doch ein guter Deal so unter Piraten, oder?
Ja, nur dass London bei diesem Piratenspiel eben nicht mitspielt. Also die haben es abgelehnt, diese beiden Tanker auszutauschen. Der Iran hat ja anfangs auch gesagt, nein, nein, also uns geht es gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie eine Retourkutsche wird. Aber ich sag mal, spätestens an dem Punkt, als der Deal vorgeschlagen wurde, war schon irgendwie klar, dass da schon ein Plan dahinter steckte. Es ist sicherlich auch ein Stück weit in Richtung USA gezielt worden, als man die Stena Impero festgesetzt hat. Denn Grace One, dieses Schiff bei Gibraltar, ist angeblich auf einen Tipp der USA dort auch festgesetzt worden. Aber wie gesagt, die Lage ist auch nicht ganz eindeutig, ob man überhaupt Grace One rechtmäßig dort festhalten darf. Also da gibt es auch Völkerrechtler, die sagen, das ist so nicht okay. Man hätte möglicherweise nur die Ladung beschlagnahmen dürfen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Auffassungen und eine ähnliche Lage haben wir ja bei der Stena Impero auch.
Und ist man in Teheran, Sie erwähnten das vorne schon mit der Kritik in den Medien, von den Europäern enttäuscht? Hat man sich beim Atomabkommen und dem weiteren Verlauf nach der Kündigung durch Trump mehr Unterstützung gegen die Amerikaner versprochen?
Ja. Also man ist wirklich sehr enttäuscht. Die Europäer hatten ja eine Tauschbörse angekündigt. Instex ist dieses Stichwort. Tauschbörse muss man sich vorstellen, dass praktisch Waren ins Land kommen und dafür der Iran Waren ans Ausland liefert. Also kein Geld fließt, vor allem keine Dollar fließen, denn der Zahlungsverkehr ist ja von den Sanktionen betroffen, also nicht mehr möglich. Und jetzt versucht man eben durch diese Tauschbörse diese Sanktionen zu umgehen von Seiten der Europäer, weil die Europäer eben auch sagen, wir wollen dem Iran helfen. Aber die Tauschbörse ist zwar am Start, aber wir hören noch nicht, dass sie tatsächlich auch genutzt wurde. Das hat jetzt schon mal ewig gedauert, bis die überhaupt an den Start kam und offensichtlich wird sie noch nicht genutzt. Darüber beschwert sich der Iran immer wieder. Die zweite Frage ist, welche Waren hat der Iran denn überhaupt anzubieten, die er ins Ausland im Tausch sozusagen gegen möglicherweise Medikamente, humanitäre Mittel auch anbieten kann? Und eigentlich gibt es im großen Stil dann nur Öl. Und genau dieser Ölhandel, dieser Ölexport ist ja ebenfalls von Sanktionen betroffen. Das heißt, ich kann mir ehrlich gesagt sehr schwer vorstellen, dass wenn diese Tauschbörse so funktionieren sollte, irgendwann mal, wie es der Iran sich vorstellt, dass die USA dabei lange zusehen werden. Denn damit wird ja der Plan des maximalen Drucks eigentlich zerstört. Der Iran bekommt wieder etwas Luft, weil eben auch wieder finanzielle Mittel, wenn auch nicht Bargeld, ins Land, also er bekommt Produkte ins Land. Und ich glaube nicht, dass Trump sich das sehr lange anschauen wird. Und dazu kommt auch noch, dass die Europäer diverse Vermittlungsversuche gestartet haben, die aber alle bisher erfolglos blieben. Also der deutsche Außenminister Heiko Maas war ja im Iran, der französische Präsident Emmanuel Macron ist im Moment sehr stark involviert, aber wirkliche Ergebnisse sehen wir im Moment noch nicht.
Sie sagten gerade, Iran braucht etwas Luft, von den wirtschaftlichen Sanktionen aufzuatmen und sich zu erholen. Die hat er im Moment nicht und ist all das, was wir jetzt an Verfahren im Konflikt im Persischen Golf sehen, so eine Art Verzweiflungstat eines amoklaufenden iranischen Regimes? Denn so ein richtiges Ziel, was da zu erreichen wäre oder eine Erleichterung dadurch, ist ja eigentlich überhaupt nicht in Sicht, sondern eher nur eine Verschärfung der Lage.
Wenn der Iran Amok laufen würde, wäre die Reaktion, glaube ich, eine andere. Der Iran geht sehr, sehr vorsichtig vor bei dieser Eskalation. Er eskaliert, aber mit Trippelschritten sozusagen. Ein Beispiel, man hat ja gesagt, man hat eine Drohne, eine US-Drohne abgeschossen und hat sich gleichzeitig gebrüstet, dass man ein Flugzeug, das mit 35 Mann an Bord besetzt war, hätte auch abschießen können. Dann wäre klar gewesen, dass der Konflikt auf jeden Fall eskalieren muss. Dann hätten die USA reagieren müssen. Aber so scheint der Iran die Grenzen auszutesten, ans Limit zu gehen, in der Hoffnung, dass die USA und dass Donald Trump seinem Versprechen an seine eigenen Landsleute treu bleibt, dass er keinen Krieg im Nahen Osten anfängt, keinen neuen Krieg anzettelt. Und damit spielt der Iran und reizt sozusagen die USA bis an die Grenze aus, immer und immer wieder. Und wirtschaftlich muss man sagen, ja, die Menschen leiden im Iran unter der aktuellen wirtschaftlichen Lage ganz extrem, aber das Land ist seit Jahrzehnten Sanktionen gewohnt. Es spürt also den Stiefel von Donald Trump im Nacken, aber es kennt diese Position und ist in dieser Position sozusagen erprobt, krisenerprobt.
Und mit diesem Reizen der USA oder Ausreizen der Situation bis an die Grenzen wird man ja auch kaum eine Aufhebung der wirtschaftlichen Sanktionen erreichen, oder? Das will man doch eigentlich.
Es ist unwahrscheinlich. Also eigentlich verlangt der Iran ganz klar, er wird sich an den Verhandlungstisch setzen mit den USA, aber nur, wenn die Sanktionen vorher aufgehoben werden. Das heißt, es ist eigentlich eine Bedingung, wo man davon ausgehen kann, dass Trump das im Moment nicht tun wird. Auf der anderen Seite haben wir letzte Woche erfahren, dass es ein Gesprächsangebot an den Außenminister Mohammad Zarif gegeben hat, ins Weiße Haus zu kommen, als er in New York war, dort zu einer Einladung zu einem Gespräch.
Also erst friert man sein Vermögen ein, dann lädt man ihn ins Weiße Haus ein, ist ein bisschen widersprüchlich, oder?
Es war tatsächlich genau andersrum, zumindest so die Darstellung von Mohammad Jawad Zarif. Er sagt, als er in New York war, hat ihm der republikanische Abgeordnete Rand Paul eine Einladung ins Weiße Haus überbracht, mit der Verbindung, dass er, wenn er nicht annimmt, es Sanktionen gegen ihn geben werde. Und genauso ist es gekommen. Zarif hat diese Einladung nicht angenommen ins Weiße Haus und die Sanktionen gegen ihn wurden danach dann erhoben.
Gibt es denn schon iranische Reaktionen auf die internationale maritime Sicherheitsmission der USA zum Schutz der Handelsschiffe in der Straße von Hormuz? Die Briten wollen sich ja jetzt auch beteiligen.
Ja, es gibt eine sehr klare Reaktion darauf. Man hat diese Mission abgelehnt und hat sogar dazu noch gewarnt. Ein Regierungssprecher sprach von einem feindlichen Signal und Präsident Rouhani sagte, das sei der Situation nicht zuträglich. Ausländische Truppen seien ein Grund für die Spannungen in dieser Region und man könne eben selber für die Sicherheit in der Straße von Hormuz sorgen.
Tanker, Drohnen und die Bombe. Uran und Problemanreicherung im Iran. Vielen Dank an unsere Korrespondentin Karin Sens. Und danke fürs Zuhören bei der Weltzeit, sagt Isabella Kohler.